Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 17. August. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. In der heutigen Bibellese starten wir mit 1. Buch Könige und hören Kapitel 12. Die weiteren Textstellen sage ich dann immer noch mal vorher an. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Die Reichsteilung. Rehabeam reiste nach Sichem, denn ganz Israel war dorthin zusammengekommen, um ihn als König zu bestätigen. Als Jerobeam ben Nebat davon hörte, kehrte er aus Ägypten zurück, wohin er vor Salomo hatte fliehen müssen. Nun ließen die Stämme Israels ihn rufen. Da stellte er sich zusammen mit ihnen vor Rehabeam und sagte: Dein Vater hat uns ein hartes Joch auferlegt. Erleichtere uns jetzt die Last, die dein Vater uns aufgebürdet hat, und seine harte Zwangsarbeit, dann wollen wir dir untertan sein. Kommt in 3 Tagen wieder zu mir, erwiderte Rehabeam. Als das Volk gegangen war, beriet sich König Rehabeam mit den Alten, die bereits im Dienst seines Vaters Salomo gestanden hatten. Er fragte sie: Was ratet ihr mir? Welche Antwort soll ich dem Volk geben? Sie sagten: Wenn du ihnen heute zu Willen bist, wenn du ihnen entgegenkommst und freundlich mit ihnen redest, werden sie dir für immer gehorchen. Doch er verwarf den Rat der Alten und fragte die jungen Leute, die mit ihm aufgewachsen waren und jetzt in seinem Dienst standen: Was ratet ihr mir? Was sollen wir diesem Volk sagen, das von mir verlangt hat, das Joch zu erleichtern, das mein Vater auf sie gelegt hat? Da sagten ihm die jungen Leute, die mit ihm aufgewachsen waren: Dem Volk, das von dir verlangt, das schwere Joch zu erleichtern, das dein Vater ihm auferlegt hat, sollst du sagen: Mein kleiner Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. Mein Vater hat euch eine schwere Last aufgeladen, ich werde sie noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich werde es mit Stachelpeitschen tun. Am 3. Tag kam Jerobeam und das ganze Volk wieder zu Rehabeam, wie der König ihnen gesagt hatte. König Rehabeam gab ihnen eine harte Antwort. Er verwarf die Empfehlung der Alten und richtete sich nach dem Rat der jungen Leute. Er sagte: Mein Vater hat euch eine schwere Last aufgeladen, ich werde sie noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich werde es mit Stachelpeitschen tun. Der König hörte also nicht auf das Volk. Jahwe hatte es so gefügt, um das Wort wahrzumachen, das er, Jahwe, durch Ahia von Schilo zu Jerobeam ben Nebat gesprochen hatte. Als nun die Männer Israels sahen, dass der König nicht auf sie hören wollte, riefen sie: Was geht uns Davids Sippe an? Isais Sohn gehört nicht zu uns. Auf, nach Hause, Israel! Mag Davids Sippe doch sehen, wo sie bleibt. So löste sich die Versammlung auf und jeder ging nach Hause. Rehabeam blieb nur über die Israeliten König, die in den Städten Judas wohnten. Als König Rehabeam dann auch noch Hadoram, den Beauftragten für die Zwangsarbeit, hinschickte, steinigten ihn die Israeliten zu Tode. Der König selbst konnte sich gerade noch auf seinen Wagen retten und nach Jerusalem entkommen. So sagten sich die Nordstämme Israels vom Königshaus David los und sind bis zum heutigen Tag von ihm getrennt. Jerobeam wird König von Israel. Als es sich in Israel herumgesprochen hatte, dass Jerobeam zurückgekehrt war, ließen ihn die Nordstämme in ihre Volksversammlung rufen und machten ihn zu ihrem König. Nur der Stamm Juda hielt sich noch zum Königshaus David. Als Rehabeam in Jerusalem angekommen war, stellte er aus den Stämmen Juda und Benjamin ein Heer von 180.000 Soldaten zusammen. Sie sollten gegen Israel kämpfen, um die Königsherrschaft für Rehabeam zurückzuerobern. Da kam das Wort Jahwes zu einem Mann Gottes namens Schemaja. sagt zu Rehabeam ben Salomo, dem König von Juda, und zu dem Rest des Volkes in Juda und Benjamin: So spricht Jahwe: Zieht nicht los, kämpft nicht gegen eure Brüder, kehrt allesamt nach Hause zurück, ich selbst habe es so gefügt. Da gehorchten sie den Worten Jahwes, kehrten um und gingen nach Hause. Jerobeams falscher Gottesdienst. Jerobeam baute Sichem im Bergland von Ephraim aus und machte es zu seiner Residenz. Später ließ er auch Pnuel ausbauen. Aber er fürchtete, dass das Königstum doch wieder an die Nachkommen Davids zurückfallen könnte. Wenn das Volk regelmäßig nach Jerusalem zieht, dachte er, und dort im Haus Jahwes Opferfeste feiert, dann werden sich die Leute bald wieder ihren früheren Herren, dem König von Juda, zuwenden und Rehabeam als ihren König anerkennen. Mich werden sie umbringen und sich Rehabeam unterstellen. So beschloss er, zwei Stierkälber aus Gold anfertigen zu lassen. Zum Volk sagte er: Ihr müsst nicht länger nach Jerusalem gehen. Hier sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Das eine Stierkalb ließ er in Bet-El aufstellen, das andere in Dan. Doch diese Sache wurde zur Sünde. Die Leute nahmen sogar den Weg nach Dan auf sich, um ein Kalb anzubeten. Jerobeam ließ auch ein Höhenheiligtum bauen und setzte Priester aus dem Volk ein, die nicht zum Stamm Levi gehörten. Dann richtete er ein Fest ein, das am 15. November stattfinden und dem Laubhüttenfest in Jerusalem entsprechen sollte. Dabei stieg er in Bet-El auf den Altar, um seinem Kalb zu opfern. Die Priester, die er eingesetzt hatte, wirkten dabei mit. Am 15. November, dem Tag, den er eigenmächtig festgesetzt hatte, veranstaltete Jerobeam ein Fest für die Israeliten. Dazu stieg er auf den Altar, den er in Bet-El aufgestellt hatte, um ein Räucheropfer darzubringen. Jeremia, Kapitel 38. Jeremia soll sterben. Einige der Oberen des Königs, nämlich Shephatja ben Matan, Gedalja ben Paschur, Juchal ben Schelemja und Paschur ben Malkia, hörten, wie Jeremia im Wachthof öffentlich sagte: So spricht Jahwe: Wer in dieser Stadt bleibt, wird entweder durch das Schwert, durch den Hunger oder die Pest sterben. Wer aber hinausgeht und sich den Chaldäern ergibt, kommt mit dem Leben davon. So spricht Jahwe: Das Heer des Königs von Babylon wird diese Stadt ganz gewiss in die Hand bekommen und erobern. Die Oberen sagten zum König: Dieser Mann muss getötet werden. Wenn er so weiterredet, raubt er den Soldaten, die in der Stadt noch übrig sind, und dem ganzen Volk den letzten Mut. Dieser Mensch sucht nicht das Wohl des Volkes, sondern seinen Untergang. Macht mit ihm, was ihr wollt, sagte der König, ich kann euch daran nicht hindern. Da brachten sie Jeremia zur Zisterne des Prinzen Malkia und ließen ihn an Stricken hinunter. In der Zisterne war kein Wasser mehr, sondern nur Schlamm. Jeremia sank tief darin ein. Im Königspalast lebte ein Eunuch aus Nubien namens Ebed-Melech. Der hörte, dass sie Jeremia in die Zisterne gebracht hatten. Der König hielt sich gerade im Benjamin-Tor auf. Da verließ Ebed-Melech den Palast und ging zum König. Mein Herr und König, sagte er, diese Männer haben dem Propheten Jeremia übel mitgespielt. Sie haben ihn in die Zisterne geworfen. Er wird dort verhungern, denn es gibt kein Brot mehr in der Stadt. Da befahl der König: Nimm dir 30 Männer von hier mit und hole ihn aus der Zisterne, bevor er stirbt. Ebed-Melech ging in Begleitung dieser Männer in den Königspalast und holte aus der Vorratskammer Lumpen und zerrissene Kleider. Dann ließ er diese an Stricken zu Jeremia hinunter und rief ihm zu, »Leg die zerlumpten Kleider unter deine Achseln, damit die Stricke nicht einschneiden.« Jeremia tat es. Nun zogen sie ihn an den Stricken hoch und holten ihn aus der Zisterne. Jeremia blieb von da an wieder im Wachthof. Letzte Warnung an den König. Dann ließ König Zedekia den Propheten Jeremia zu sich in den dritten Eingang vom Haus Jahwes holen. Er sagte, »Ich frage dich, ob du eine Botschaft für mich hast, verschweige mir nichts.« Jeremia erwiderte, »Wenn ich es dir sage, lässt du mich bestimmt umbringen, und wenn ich dir einen Rat gebe, hörst du ja doch nicht darauf.« Da schwor der König Jeremia heimlich, »So wahr Jahwe lebt, der uns das Leben gegeben hat, ich lasse dich nicht töten und liefere dich auch nicht den Männern aus, die dich umbringen wollen.« Da sagte Jeremia zu Zedekia, »So spricht Jahwe, der allmächtige Gott, der Gott Israels. Wenn du hinausgehst und dich den Heerführern des Königs von Babylon ergibst, wirst du mit deiner Familie am Leben bleiben und diese Stadt wird nicht in Brand gesteckt. Wenn du aber nicht hinausgehst, wird die Stadt den Chaldäern in die Hände fallen und sie werden sie niederbrennen. Auch du wirst ihnen dann nicht entkommen.« Der König entgegnete, »Ich fürchte, dass die Chaldäer mich den Judäern ausliefern, die schon zu ihnen übergelaufen sind. Die würden mir sicher übel mitspielen.« »Nein«, sagte Jeremia, »man wird dich nicht ausliefern. Hör doch auf das, was Jahwe dir durch mich sagen lässt. Dann geschieht dir nichts und du bleibst am Leben. Doch wenn du dich nicht ergibst, wird geschehen, was Jahwe mir gezeigt hat. Du wirst sehen, alle Frauen, die im Palast des Königs von Juda übrig geblieben sind, werden zu den Heerführern des Königs von Babylon hinausgeführt. Sie werden klagen. Verführt und betrogen haben sie dich, die Männer deines Vertrauens. Deine Füße versanken im Sumpf, doch sie machten sich alle davon. Man wird alle deine Frauen und Kinder zu den Chaldäern hinausführen. Auch du wirst ihnen nicht entkommen, sondern dem König von Babylon gefangen ausgeliefert werden. Und du wirst schuld daran sein, dass diese Stadt niedergebrannt wird.« Zedekia sagte noch zu Jeremia, »Niemand darf erfahren, was wir hier besprochen haben, sonst bringen sie dich um. Und wenn die Oberen hören, dass ich mit dir geredet habe, werden sie zu dir kommen und dich ausfragen, was hast du dem König gesagt? Was hat dir der König erwidert? Verschweige uns nichts, sonst bringen wir dich um. Dann sage ihnen nur, ich habe den König dringend gebeten, mich nicht ins Haus Jonathans zurückzuschicken, denn dort würde ich sterben.« Tatsächlich kamen alle Oberen zu Jeremia und fragten ihn aus. Er antwortete ihnen genauso, wie es der König ihm befohlen hatte. Da ließen sie ihn in Ruhe, denn die Sache war sonst nicht bekannt geworden. Jeremia blieb im Wachthof bis zu dem Tag, an dem Jerusalem erobert wurde. Johannes Kapitel 4, die Verse 27 bis 54. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wolle oder worüber er mit ihr rede. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündete den Leuten, »Da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er der Messias.« Da strömten die Leute aus dem Ort hinaus, um Jesus zu sehen. Inzwischen drängten die Jünger Jesus, »Rabbi, isst doch etwas.« Aber Jesus sagte, »Ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt.« »Wer hat ihm denn etwas zu essen gebracht?« fragten sich die Jünger. Da erklärte Jesus, »Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und das Werk vollendet, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es braucht 4 Monate bis zur Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch doch um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Er, der sie einbringt, erhält schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich Sämann und Schnitter gemeinsam. Das Sprichwort trifft hier genau zu. Einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich vor euch dort abgemüht und ihr erntet die Frucht ihrer Mühe. Viele Samaritaner aus dem Ort glaubten an Jesus, weil die Frau ihnen bestätigt hatte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als sie dann zu Jesus hinauskamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte, sagten sie zu der Frau. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Nach diesen 2 Tagen setzte Jesus seine Reise nach Galiläa fort. Jesus hatte selbst einmal erklärt, dass ein Prophet in seiner Heimat nicht geachtet wird. Doch als er jetzt dorthin kam, nahmen ihn die Galiläer freundlich auf. Denn sie waren zum Passafest in Jerusalem gewesen und hatten gesehen, was er dort getan hatte. Das 2. Wunder in Galiläa. Er kam nun wieder nach Kana, dem Ort in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Zu dieser Zeit lebte ein Beamter des Königs in Kapharnaum, dessen Sohn schwer erkrankt war. Als er hörte, dass Jesus von Judäa zurück nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn, mit ihm nach Kapharnaum hinunterzukommen und seinen Sohn zu heilen, der schon im Sterben lag. Jesus sagte zu ihm: Müsst ihr denn immer Wunder oder besondere Zeichen sehen, bevor ihr glaubt? Doch der Beamte des Königs flehte ihn an: Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Geh ruhig heim, sagte Jesus da zu ihm, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte an das, was Jesus ihm gesagt hatte, und machte sich wieder auf den Weg. Unterwegs kamen ihm einige seiner Diener entgegen und verkündeten: Dein Junge lebt und ist gesund. Er fragte sie aus, seit wann genau es dem Jungen besser gehe. Gestern, kurz nach dem Mittag, verschwand das Fieber, sagten sie. Da wusste der Vater, dass das genau der Zeitpunkt war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte an Jesus, er und alle in seinem Haus. Mit diesem Zeichen bewies Jesus ein 2. Mal seine Macht, als er von Judäa nach Galiläa zurückgekommen war. Ja, das war die Bibellese für den heutigen Tag. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren und schönen und fröhlichen und lustigen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, hört doch einfach morgen wieder rein, wenn wir weiterlesen. Wir freuen uns drauf. Also dann macht's gut. Tschüss.